Sehr geehrter Herr Weihbischof Kretzel, festlich versammelte Gemeinde, genau vor 50 Jahren hat das Konzil begonnen, ein epochales Ereignis in der Kirchengeschichte, und es gilt, diesen Jahrestag heute in einem Festgottesdienst zu feiern. Dieser Gottesdienst ist auch Eröffnungsgottesdienst für das Studienjahr der theologischen Kurse und schließlich auch Eröffnungsgottesdienst für das Jahr des Glaubens. Er ist dreigeteilt, Weihbischof Kretzel hat es schon angedeutet. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Festvortrag, der hier im Stephansdom stattfindet. Und anschließend ist die Einladung der theologischen Kurse an alle gerichtet zu Brot und Wein in unseren Kursräumlichkeiten im dritten Stock. Ich darf nun das Grußwort von Erzbischof Schönborn verlesen, der in Rom weilt bei der Bischofssynode und deshalb nicht selbst diesem Gottesdienst vorstehen kann. 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Grußwort zum Festgottesdienst am 11. Oktober 2012 im Stephansdom. Christoph Kardinal Schönborn. Das Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 1965 hat die katholische Kirche stark geprägt. Es brachte eine Öffnung zu den anderen christlichen Konfessionen, zu den anderen Religionen und zur Welt hin. Vieles, was uns heute selbstverständlich erscheint, wurde durch die Beschlüsse des Konzils ermöglicht. Am meisten spürbar ist dies sicher in der Liturgiereform. 50 Jahre nach der Konzilseröffnung sind dessen Texte für das katholische Selbstverständnis wie für das kirchliche Handeln leitend. Für die Generation, der ich angehöre, ist das Konzil nicht Geschichte, sondern erlebte Gegenwart. Eine Gegenwart freilich, die 50 Jahre Wirkungsgeschichte hat. Gleichzeitig steht das Konzil aber auch im Mittelpunkt intensiver Auseinandersetzungen. Ist es bis jetzt noch nicht oder nur mangelhaft umgesetzt, so fragen die einen, während es für die anderen einen Bruch mit der Tradition bedeutet. Wie aber hat Papst Johannes der 23. seine großartige Initiative verstanden? Wie hat sein Nachfolger, Papst Paul VI., das Konzil gewollt? Was wollten die Konzilsväter, die Bischöfe aus aller Welt? Aber die eigentliche Frage war für die Konzilsväter damals und bleibt für uns Katholiken heute: Was will Jesus Christus von seiner Kirche, von uns? Wie kann die Kirche Christus, das Licht der Völker, in die Welt hinaustragen? Große Themen, Liturgie, Offenbarung, Kirche, der Platz der Christen in der Welt, das Verhältnis der christlichen Konfessionen zueinander, die Haltung zu den anderen Religionen und zu den Nichtgläubigen oder die Gewissensfreiheit sind heute so aktuell wie damals. 50 Jahre danach gilt es, innezuhalten und sich neu auf die Kernaussagen des Konzils zu besinnen. Leitstern bleiben dabei die Worte des seligen Papstes Johannes des 23. am 11. Oktober 1962 in der Eröffnungsansprache Gaudet Mater Ecclesia. Erleuchtet vom Licht des Konzils, so vertrauen wir fest, wird die Kirche an geistlichen Gütern zunehmen und mit neuen Kräften von daher gestärkt, unerschrocken in die Zukunft schauen. Der Blick in die Zukunft prägte die Arbeit des Konzils und so hat es für die katholische Kirche und ihre Zukunft tragfähige Vorgaben gegeben.
Liebe festliche Gottesdienstgemeinde, heute vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, ist das Zweite Vatikanische Konzil feierlich eröffnet worden und in dieser Stunde erinnern wir uns an dieses für die Kirche so bedeutsame Ereignis. Am 25. Jänner 1959 hatte Papst Johannes der 23. ganz unerwartet ein allgemeines Konzil angekündigt. Erst einige Monate zuvor war er als Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarch von Venedig, zum Papst gewählt worden. Und jene unter uns, die diese erste Ankündigung des Konzils miterlebt und auch die Vorbereitungen des Konzils sowie dessen Verlauf lebendig mitverfolgt haben, gehören heute der älteren und alten Generation an. Für die jüngere Generation ist das Konzil Geschichte. Und das gilt auch für die Mehrzahl der österreichischen Bischöfe, wie diese selbst in dem Hirtenwort zum Jahr des Glaubens erklärt haben. Ich habe die Eröffnung des Konzils als Seelsorger in einer kleinen Gemeinde im Weinviertel im Fernsehen miterlebt, eingeladen von einer Familie, die damals schon einen Fernseher besaß. Und rückblickend meine ich, dass es für mich sogar das erste Fernseherlebnis sozusagen meines Lebens gewesen ist. Aber zweierlei hat mich bei diesem Miterleben noch mit nicht sehr großen Bildqualitäten tief beeindruckt. Das erste, das Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis, das Papst Johannes der 23. allein als Episcopus Ecclesiae Catholicae, als Bischof der katholischen Kirche, wie er formulierte, vor den Konzilsvätern gesprochen hat. Und das zweite bedeutsame Ereignis war die Eröffnungsansprache des Papstes, deren ganze Tragweite mir freilich erst Jahre später, im Lauf der folgenden Jahre tiefer, bewusst geworden ist. Und über diese große Ouvertüre des Konzils wird eben nach diesem Gottesdienst hier im Dom Weihbischof Kretzel als unmittelbarer Augen- und Ohrenzeuge des Geschehens eingehend zu Ihnen sprechen. Wir blicken zurück auf ein Ereignis, das 50 Jahre vergangen ist. Aber es ist nicht nur irgendein Jubiläum, dessen wir heute gedenken. Wir feiern im Laufe eines Jahres verschiedene Jahrestage, Geburtstage und Todestage großer Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Kultur. Wir gedenken bedeutender und folgenreicher geschichtlicher Ereignisse, aber in diese Reihe möchte ich diesen heutigen Gedenktag nicht stellen. Das Konzil hat seine Beratungen Ende 1965 abgeschlossen. 16 Dokumente, gestuft nach verschiedener Bedeutung, Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen, wurden verabschiedet und in Kraft gesetzt. Aber das Konzil hat eigentlich nur einen Anfang für die Erneuerung gesetzt. Einen Anfang für dieses Ankommen der Kirche im Heute, das, was Papst Johannes der 23. als Aggiornamento bezeichnet hat. Und das war schon viel, aber eben nur der Anfang des Anfangs. So hat Karl Rahner in einem Vortrag in München nach Abschluss des Konzils gesagt. Und er hat da noch eine schöne Interpretation dazugefügt. Wir spielen immer nur die unvollendete Symphonie der Ehre Gottes und immer ist es nur Generalprobe. Was hat das Konzil gewollt? Was war seine Absicht? Es wurde schon erwähnt, diese Frage wird seit etlichen Jahren heftig diskutiert. Für manche, wie für die Pius-Brüder, ist das Konzil ein folgenschwerer Betriebsunfall gewesen, der möglichst bald überwunden werden sollte, um sozusagen wieder zur vorkonziliaren Normalität zurückzukehren. Aber für Johannes den 23. sollte das Konzil ein Sprung nach vorn sein. Das hat er in seiner Eröffnungsrede deutlich ausgeführt. Und ich erinnere mich noch, dass wir in den Jahren 1961, 62 in Vorbereitung auf das Konzil ein Gebet gesprochen haben, das wohl der Papst selbst verfasst hat. Und darum wurde mit dem Konzil ein neues Pfingsten von Gott erwartet. Eine Erweckung und Durchformung der Kirche durch den Heiligen Geist. Es sollte ein neuer Aufbruch sein, kein Abbruch. Und wenn es Abbrüche nach dem Konzil gegeben hat, dann ist das Konzil nicht die Ursache davon. Abbrechen kann eigentlich nur, was schon zuvor nicht mehr stabil war, das eingestürzt ist, nachdem bergende Stützmauern gefallen sind. Das Konzil wollte Bewegung in die Kirche bringen, frische Luft, wie es auch Johannes der 23. formuliert hat. Aber diese Bewegung kann erlahmen. Es gibt kein Perpetuum mobile. Und auch der quirlige musikalische Spaß von Johann Strauss kann nicht ewig gespielt werden, sondern geht abrupt zu Ende. Und so ist auch die Bewegung des Konzils in den hinter uns liegenden Jahren etwas erlahmt. Ja, nicht nur das, es gab auch Bestrebungen, diese Bewegung anzuhalten, das Konzil als relativ unverbindlich zu bezeichnen, als nur pastoral zu qualifizieren. Professor Hünnemann, der unter uns ist, wird morgen gerade diesen Aspekt am Vormittag herausheben und bearbeiten. Aber manchmal möchte man all diesen Leuten sagen, wie Paulus in der heutigen Lesung es tut: Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Sollte es wirklich vergeblich gewesen sein? Erst im Verlauf des Konzils hat sich dieses neue Pfingsten, das der Papst herankommen sah, konkretisiert. Wohin der Geist Gottes führt, war nicht von Anfang an in jeder Richtung klar, auch nicht für Johannes den 23. Jedenfalls war er für das Öffnen der Fenster, für frische Luft, die die Kirche lebendig machen sollte. Aber es gab auch damals bei manchen einflussreichen Kräften das Bemühen, sich sozusagen gegen das Risiko des Heiligen Geistes abzusichern. Die römische Kurie hatte für alle möglichen Themen schon Entwürfe für Texte vorbereitet, die aber später eigentlich alle von den Konzilsvätern abgelehnt oder nur zum Teil akzeptiert wurden. Von dieser Sicht aus hätte man das Konzil bis Weihnachten 1962 abschließen können, wenn man den vorbereiteten Texten einfach zugestimmt hätte. Aber damit wäre eigentlich nur abgestandene, verbrauchte Luft in der Kirche geblieben. Nur Fassadenkorrekturen wären vorgenommen werden. Aber die Konzilsväter wollten die Fenster der Kirche weit aufmachen. Und so wurde vieles in Bewegung gesetzt. Ich stelle nochmals die Frage, was hat das Konzil gewollt? Was war seine Absicht? Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirche in den Mittelpunkt gestellt, aber nicht im Sinn einer Nabelschau. Die Kirche ist der Mond, der um die Sonne Christus kreist. Der Mond hat kein eigenes Licht. So hat die Kirche kein eigenes Licht. Christus ist das Licht und dieses Licht empfängt die Kirche von ihm. Dieses Licht soll sie ausstrahlen. Das ist ein altes Bild für das Verhältnis von Christus und Kirche, das wir schon in den ersten Jahrhunderten finden. Die Kirche ist gleichsam ein Sakrament, sagt das Konzil in der großen Kirchenkonstitution schon in der Nummer 1. Veluti sacramentum, wie ein Sakrament ist es. Aber wenn sie ein wirksames Zeichen für Christus in dieser Welt ist, wie muss sie dann sein, damit sie diese Aufgabe erfüllen kann? Und diese neue und zugleich alte Sicht auf die Kirche im Sinn des Konzils hat man bald mit dem Stichwort Communio zusammenzufassen versucht. 16 wichtige Dokumente hat das Konzil in seinen Tagungen jeweils im Herbst der Jahre 1962 bis 1965 erarbeitet und beschlossen. Communio, Gemeinschaft, ist grundlegend für die Kirche. Communio mit Christus, die Kirche ist Leib Christi. Und diese Sicht auf die Kirche, die Paulus in seinen Briefen herausgestellt hat, macht den Seinsgrund der Kirche deutlich, die Quelle ihrer Kraft und ihrer Dynamik. Gewiss sind nicht Strukturfragen das Wichtige, aber aus der Verwurzelung in Christus folgt auch eine Struktur. Die Kirche ist Communio, Gemeinschaft aller, die zu Christus gehören, die getauft sind. Kirche ist nicht zuerst die Gemeinschaft der Kleriker, die Gemeinschaft des Papstes und der Bischöfe. Kirche sind wir alle. Wir alle sind Volk Gottes berufen, zum Zeugnis zu geben, durch unser Leben und durch unser Wort. Und in diesem Sinn spricht das Konzil vom gemeinsamen Priestertum aller Getauften. Das zu betonen, war ein wesentliches Anliegen des Konzils. Und daraus erwächst auch das Streben nach Einheit aller, die an Christus glauben, das Bemühen um Einheit der christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Ökumene war ein großes Anliegen Johannes des 23. und auch des Konzils und ist es seither geblieben und soll es auch bleiben. Vieles in den letzten 50 Jahren ist geschehen, was in Jahrhunderten davor undenkbar war. Aber das Bemühen muss weitergehen und darf nicht erlahmen. Kirche ist Communio, das ist auch in der Liturgiereform des Konzils zum Ausdruck gekommen. Eucharistiefeier ist nicht ein Akt der persönlichen Frömmigkeit des Priesters, dem die anderen beiwohnen, wie man früher formuliert hat. In jeder Eucharistiefeier ist Christus gegenwärtig. Und wie die Konstitution über die Liturgie sagt, er ist gegenwärtig in verschiedener Weise. In der Gemeinde, die sich versammelt hat in seinem Namen. Im Wort Gottes, das verkündet wird. In der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht und vor allem natürlich unter den eucharistischen Gaben Brot und Wein. Eucharistie ist sozusagen die intensivste Feier dieser Communio, die ein Anliegen des Konzils war. Kirche ist Communio, aber keine Gemeinschaft, die nur mit sich selbst beschäftigt ist. Kirche soll im Gespräch sein mit den Religionen. Die katholische Kirche lehnt nichts von all dem ab, was in den Religionen wahr und heilig ist, so formuliert die Konzilserklärung Nostra Aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Es gab zuvor kein kirchliches Dokument, das in einer so wertschätzenden Weise über die nichtchristlichen Religionen gesprochen hat. Das bedeutet nicht Relativierung der Wahrheit des Christentums, aber es geht um Gespräch, um Dialog, um Verstehen und damit auch um das Zeugnis, das wir als Christen von unserem Offenbarungsverständnis geben. Kirche als Gemeinschaft lebt in dieser Welt von heute. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen seinen Widerhall fände. Mit diesen Worten beginnt das umfangreichste Dokument des Konzils, das mit den Worten Gaudium et Spes, Freude und Hoffnung beginnt, die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Besonders in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Kirche oft als eine belagerte Festung gesehen, überall von Feinden bedrängt. Das Konzil wollte mit dieser ganz konkreten Welt, auch mit ihren Problemen und Schwierigkeiten, in einen Dialog eintreten. Jede Zeit ist Gottes Zeit. Die Kirche kann dieser Welt eine Hilfe sein, aber das Konzil betont auch, das hat man früher nie gehört, kann auch viel von dieser Welt lernen. Das Konzilsjubiläum, dessen wir heute gedenken, soll die erlahmende Bewegung wieder in Fahrt bringen. Wenn uns im heutigen Evangelium der Herr eingeladen hat, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Bitten wir heute den Herrn in einer besonderen Weise um diesen neuen Anfang, in den er die Kirche durch das Konzil gesetzt hat. Seit dem Konzil hat sich vieles an den Rahmenbedingungen verändert. In der Welt, in der wir leben, in der Gesellschaft, zu der wir gehören und mit der wir verflochten sind. Wir brauchen sozusagen einen neuen Impuls. Wir sollten von Neuem uns der Führung des Geistes anvertrauen, wie Papst Johannes der 23. Das Jahr des Glaubens, das Papst Benedikt der 16. ausgerufen hat, soll uns auch wieder in diese Dynamik des Konzils hineinführen, soll uns dafür öffnen. Und so wünsche ich mir für die Kirche in einer neuen geschichtlichen Situation wieder ein neues Pfingsten, ein Öffnen der Fenster, ein Lebendigwerden der Dimensionen der Erneuerung der Kirche, die das Zweite Vatikanische Konzil artikuliert hat. Es ist nicht getan mit einer punktuellen Erinnerung wie heute abends. Vieles in den Konzilstexten, in den Aufgaben, ist noch nicht verwirklicht. Es ist ein Anfang des Anfangs gewesen. Wir spielen immer noch diese unvollendete Symphonie. Aber es darf kein Zurück geben.
Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.
Daraus wird klar, dass die christliche Botschaft die Menschen nicht vom Aufbau der Welt ablenkt, noch zur Vernachlässigung des Wohls ihrer Mitmenschen hintreibt, sondern sie vielmehr strenger zur Bewältigung dieser Aufgaben verpflichtet.
So hat er sich das Volk Israel zum Eigenvolk erwählt und hat mit ihm einen Bund geschlossen und es Stufe um Stufe unterwiesen.
Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk die Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schößlinge eingepfropft sind.
Christus ist das Licht der Völker.
Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt.
Das ist ein eindringlicher Aufruf an alle Christen, die Wahrheit in Liebe zu tun und sich mit allen wahrhaft friedliebenden Menschen zu vereinen, um den Frieden zu erbeten und aufzubauen.
Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein.
Auch denen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne, da er allen Leben und Atem und alles gibt und als Erlöser will, dass alle Menschen gerettet werden.
Bis die Erwählten vereint sein werden in der heiligen Stadt, deren Licht die Herrlichkeit Gottes sein wird, werden doch alle Völker in seinem Licht wandeln.
Vor seinen Augen steht also die ganze Menschheitsfamilie mit der Gesamtheit der Wirklichkeiten, in denen sie lebt. Die Welt, Schauplatz der Geschichte der Menschheit, von ihren Unternehmungen, Niederlagen und Siegen geprägt. Von der Liebe des Schöpfers begründet und erhalten, von Christus befreit und dazu bestimmt, umgestaltet zu werden nach Gottes Heilsratschluss und zur Vollendung zu kommen.
Hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens kundzutun, dass die Menschen durch Christus, das fleischgewordene Wort, Zugang zum Vater haben und teilhaftig werden der göttlichen Natur.
Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu Gott, dem Vater, und sein Verhalten zu den Menschenbrüdern stehen in so engem Zusammenhang, dass die Schrift sagt: Wer nicht liebt, kennt Gott nicht.
Danke für den Vorschussapplaus. Wer weiß, ob Sie das nachher noch machen würden. Aber ich freue mich, ich rede immer sehr gern über das Konzil, weil, wie Sie wissen, es mein Leben, mein Priesterleben und Bischofsleben weitgehend geprägt hat. Heute vor 50 Jahren zogen bei strahlendem Wetter um 9 Uhr Vormittag so circa 2500 Bischöfe mit dem Papst in den Petersdom, um das Konzil zu eröffnen. Wie schon gesagt, ich durfte als Stenograf dabei sein. Aus Österreich war noch der Ferdinand Staudinger dabei, das ist der Bibliker aus St. Pölten. Und ein Kollege war noch mit uns, mit dem ich sehr gut war, das war der Reinhard Lettmann, der dann später Bischof in Münster gewesen ist. Die Feier dauerte 7 Stunden. Die Ausstrahlung in die ganze Welt war enorm. Die Wirkungen des Konzils spürt man heute noch. Ja, sie fordern sogar immer wieder zu neuem Weitergehen heraus. Ich möchte uns an diesem Abend ein wenig teilnehmen lassen an jener Stimmung der Kirche die damals geherrscht hat, in St. Peter, am Petersplatz und in der ganzen Welt. Es war damals eine ganz eigenartige Stimmung, schon durch die Ankündigung des Papstes und besonders jetzt bei der Eröffnung. Es war eine Stimmung der Freude, der Hoffnung, der Zuversicht, der Zuwendung zur ganzen Welt, aber eine richtige Aufbruchsstimmung, Mut zu wirklichem Neuen. Und interessant war, die Medien waren ganz begeistert und damals zunächst einmal nur positiv in ihren Schlagzeilen. Die Welt hat sich viel erwartet von diesem Konzil, das natürlich den Menschen unbekannt war, auch uns, weil das letzte Jahr 1870 gewesen ist. Und was uns alle faszinierte, war zunächst die Persönlichkeit des Papstes selbst. Damals 81 Jahre alt, übrigens genauso alt, wie ich jetzt bin. Ihm allein haben wir das Konzil zu verdanken. Sichtlich gerührt und mit großer Freude wurde er zunächst auf der Sedia Gestatoria hereingetragen, auf diesem Papsttragsessel. Dann stieg er herunter, ging die letzten Schritte zu Fuß, ich glaube, um zu zeigen, dass er mit den Bischöfen auf gleicher Augenhöhe ist. Und er trug auch nicht die Tiara, also die dreistufige Papstkrone, sondern eine einfache Impfe. Ich bin unter euch, einer von euch, der Bischof von Rom, und ihr seid mit mir und wir wollen gemeinsam dieses Konzil beginnen. Im Lauf der großen Feierlichkeiten trug er dann seine legendär gewordene Eröffnungsrede vor, beginnend mit den Worten: Gaudet Mater Ecclesia, die Kirche freut sich. Und der Papst als ihr Oberhaupt erschien selbst so glücklich zu sein damals. An der Rede hat er monatelang eigenhändig gearbeitet, wie sein Sekretär Loris Capovilla berichtet. Ich glaube, der lebt heute noch, der ist 96 Jahre so ungefähr. Das kann man genau rekonstruieren, wann und wo er geschrieben hat. Minutiös hat er geschrieben, und zwar auf Italienisch. Der Papst selbst hat gesagt später: Vom ersten bis zum letzten Wort stammt alles von mir. Das wird ja natürlich bei Bischöfen und Päpsten nicht so oft sein, dass sie selber schreiben. Sie haben ja verschiedene Ghostwriter. Aber diese Rede in Italienisch hat er selbst geschrieben. Und später, wenn er aus dieser Rede zitierte, verwendete er immer die italienische Version. Warum? Denn im Dom zu St. Peter hat man ihm eine lateinische Übersetzung zum Lesen gegeben, die sich in manchen Punkten unterschieden hat und den Text etwas geglättet hat, so könnte man sagen. Ein Wetterleuchten vielleicht immer wiederkehrender Versuche, doch gewisser Kreise das Konzil in seinen Wirkungen abzuschwächen, damit nicht allzu viel passiert bei diesem doch unberechenbaren Papst, der ihm 3 Monate nach seiner Wahl wie aus heiterem Himmel das Konzil angekündigt hat. Über die Entstehungsgeschichte dieser Eröffnungsrede und die Übersetzung gibt es eine sehr interessante Studie von Ludwig Kaufmann und Nikolaus Klein, die genau feststellen: italienische Original, lateinische Übersetzung und dann haben sie eine deutsche Übersetzung dazu gemacht. Aber Kaufmann erinnert sich, dass obwohl im Dom zu St. Peter die lateinische Version gelesen wurde, ein sehr entgegenkommender römischer Monsignore, das war der Igino Cardinale, Subsekretär der technisch-organisatorischen Vorbereitungskommission, der hat den Journalisten die italienische Fassung überreicht vor dem Dom. Und in dieser italienischen Fassung ist die legendäre Redewendung vom springenden Punkt oder vom bald zu Inanzitan vorgekommen, die im Lateinischen nicht drinsteht. Also in St. Peter bei der Eröffnungsrede hat der Papst nicht von einem Sprung gesprochen, sondern Novo Animo, mit einem neuen Geist. Dennoch, trotz aller Glättung, ist es eine der bedeutendsten Ansprachen des 20. Jahrhunderts. Und Andrea Riccardi, der Historiker, sagt, eine der vollendetsten Ausdrucksformen der Konzilsvision des Papstes Roncalli. Die Rede ist nicht sehr lang, aber doch sehr vielfältig. Sie trägt zum Teil autobiografische Züge. Man hört Giuseppe Roncalli fast selber reden in einer sehr persönlichen Art. Die Rede ist wie eine Ouvertüre, das hat der Prälat Weismeier heute schon gesagt, der große Musiker, in der schon alle späteren wichtigen Motive anklingen. Und bei aller Betonung der Wahrung der Lehre ist der Blick immer auf die Zukunft gerichtet. Sie wird entgegen allen Unheilspropheten positiv gesehen. Ein Blick auf die reale Welt, aber die nicht stecken bleibt im Irdischen, sondern immer das Geistliche vor Augen hat, die also Himmel und Erde gleichsam verbindet. Eine Rede, die schließlich mit Leidenschaft die Einheit in der Kirche, der Kirchen und der Menschen untereinander im letzten Kapitel fast beschwört. Man kann diese Rede in 7 kleine Kapitel einteilen, über die ich jetzt kurz, soweit es die Zeit erlaubt, auch reden will. Das erste Kapitel, die Überschriften sind meistens in der deutschen Übersetzung und in der lateinischen, das ist nicht überall gleich, aber dem Sinn nach ist es vergleichbar. Erstens, die ökumenischen Konzilien, der Papst macht einen Rückblick und einen Überblick. Er stellt das Zweite Vatikanum bewusst in die Reihe aller Konzilien. Er will damit wohl auch schon die Verbindlichkeit unterstreichen, wenngleich dieses Konzil, das werden wir noch hören, nach seinem Willen doch einer besonderen Art war, wie es das noch nie gegeben hat. Dieses Hineinstellen in die Reihe der Konzile sei jenen gesagt, die an der Letztverbindlichkeit heute zweifeln und selektieren, ob eine Erklärung auch noch verbindlich ist. Hört man es? Gut. Hört man gut oder? Ob eine Erklärung zum Beispiel genauso verbindlich ist wie eine Konstitution, Sie kennen diese Dispute, bezieht sich gerade auf die Erklärung der Religionsfreiheit. Oder Sie nennen es nur ein simples Pastoralkonzil, eines von niedrigerem Rang als die anderen, wie Sie heute übrigens in der Presse lesen können vom Pater Helmut Trutt, das ist der Distriktoberer der Piusbrüder. Ein Konzil minderer Ranges, ein Pastoralkonzil. Er scheint nicht zu wissen, dass schon Paul VI., dem Lefebvre, der ähnlich geurteilt hat, einmal schrieb, dass das Zweite Vatikanische Konzil, so Paul VI., nicht weniger Autorität habe als jenes von Nicea. Rückblickend betont Johannes der 23., dass alle bisherigen Konzilien klar die Vitalität der katholischen Kirche bezeigen. Sie sind markante Momente in ihrer Geschichte. Und dieses Konzil geht allein auf den Papst zurück. Er schreibt, der gegenwärtige, unbedeutende Nachfolger des heiligen Petrus, der jetzt zu euch spricht, wollte in seiner Entscheidung, eine solche Versammlung einzuberufen, die Kontinuität des kirchlichen Lehramts von Neuem bekräftigen, indem dieses nämlich die Fehlentwicklungen, die Herausforderungen und die Chancen des modernen Zeitalters berücksichtigt. Damit zeigt es sich allen Menschen in einer außergewöhnlichen Weise. Also wohl die Kontinuität und doch ganz auf das Moderne hin, und zwar nicht mit Verurteilungen, sondern mit Berücksichtigung, Einbeziehen, Stellung dazu nehmen, auch Fragen zu stellen. Konzilien sind also immer Zeichen der Vitalität der Kirche. Da steckt auch schon etwas drin, dass ein Konzil nicht nur rückblickend sein kann. Vitalität heißt Leben und Leben ist Bewegung und die Kirche ist unterwegs, eine pilgernde Kirche. Und es geht um eine Kontinuität des Lehramtes, das mit der Zeit geht. Es reagiert auf Fehlentwicklungen, wie wir hörten, aber besonders auf neue Herausforderungen, das ist zu unterstreichen, und sieht darin neue Chancen. Sie merken schon, wie positiv dies das ist, und der Papst wird sich ja noch später sehr scharf mit jenen auseinandersetzen, die alles nur schlecht reden wollen. Die positive Sicht des Papstes von Geschichte, Gegenwart, von Menschen insgesamt und von der Welt, das sind so die Hauptthemen, die dann in Gaudium et Spes vorkommen, mit einer so positiven Anthropologie, aber auch mit einer so positiven Sicht von Welt, wie wir auch heute gehört haben, der wir nicht nur etwas zu geben haben, sondern der wir sogar sehr viel zu verdanken haben. Und die Kirche soll über neue Entwicklungen nicht vorschnell urteilen oder gar verurteilen, sondern sie berücksichtigen, einbeziehen in ihre Planung und Antworten zu geben versuchen, die heilen, den Menschen helfen. Ein zweites Kapitel, warum dieses Konzil? Und diese Begründung fällt mehrfach aus in den Worten des Papstes in dieser Rede. Einmal ist das Konzil, wie er schreibt, die Frucht einer plötzlichen Erleuchtung. Die Ankündigung eines Konzils war eine einsame Entscheidung des Papstes. Später sprach er öfter davon, dass er die Idee einem Strahl himmlischen Lichtes verdanke, einer plötzlichen Erleuchtung. Und es geht darum, ob er überhaupt mit jemandem vorher geredet hat, vielleicht mit Tardini, aber wenn, dann nur kurz. Jedenfalls der Entschluss war ganz allein und einsam. Man hat ja auch gesehen, dass die Reaktionen darauf erschrocken, erstaunt und fast beängstigend waren. Am Anfang waren es die Überlegungen, die uns spontan kamen, sagt er, und die wir für uns allein erwogen haben. Und dann spricht er sofort von unerwarteter Zustimmung und freudiger Anteilnahme, großer Begeisterung der ganzen Welt. Das wundert einen, weil man in der Historie weiß, dass am 25. Jänner 1979, neunundfünfzig, dass damals das Erstaunen ausgebrochen ist, von dem der Papst später dann noch fast ein wenig ironisch spricht. Aber wenn er jetzt von der Begeisterung spricht, dann ist er wohl getragen von der großen Erwartung, die sich in diesen 3 Jahren der Vorbereitung angestaut haben, von denen er selbst sagt, es waren so wichtige Jahre, in denen wir selbst so viel gelernt haben. Damals lud der Papst ja auch alle anwesenden und abwesenden Kardinäle ein, am 25. Jänner, ein vertrautes und vertrauendes Wort zu schicken, das mich hinsichtlich der Einstellung der Einzelnen sicher macht. 38 reagierten damals überhaupt nicht, wie der Historiker Alberigo recherchiert. 10 bestätigten nur den Erhalt des Schreibens und aus anderen Antworten war verlegene Besorgnis zu erkennen. Zum Beispiel auch Erzbischof Montini von Mailand, er war damals noch nicht Kardinal, soll vor seinen Mitarbeitern geäußert haben, man befinde sich wie in einem Wespennest. Und Kardinal Siri von Genua, später Wortführer der konservativen Väter, war überrascht und besorgt. Aber nach 3 Jahren Vorbereitung hat, wie der Papst sagt, sich auf einmal das gewendet in der Öffentlichkeit. Kreise hat es gegeben, die weiter gezweifelt haben am Sinn und am Nutzen dieses Konzils. Aber die Erwartung der Weltöffentlichkeit war ungeheuer groß. Also der erste Grund des Konzils ist die Erleuchtung, sein persönlicher Entschluss. Ein zweiter Grund war die Zuversicht auf geistliches Wachstum. Und das ist wichtig zu unterstreichen. Wir vertrauen unerschütterlich darauf, dass die Kirche durch dieses Konzil inspiriert, an geistlichem Reichtum wachsen und so mit neuer Kraft gestärkt, mutig in die Zukunft blicken wird. Das ist doch ein positiver Aufruf. Ein Zitat, das übrigens im Grußwort vom Kardinal Schönborn heute auch zitiert worden ist. Ein drittes, die Verhäutigung der Kirche. Er hat wohl gemerkt, Johannes der 23., dass gleichsam bis und einschließlich Pius dem 12. die Kirche doch etwas erstarrt ist, dass die Moderne herangekommen ist und die Kirche offenbar nicht im Heute gelandet ist. Es ist unsere feste Zuversicht, durch ein angemessenes Aggiornamento, wir haben heute gehört, und durch eine kluge Organisation der gegenwärtigen Zusammenarbeit wird die Kirche erreichen, und jetzt Achtung, dass die einzelnen Menschen, die Familien und die Völker mit größerer Aufmerksamkeit die himmlischen Dinge beachten. Also er geht auf die Welt zu, aber durchaus mit dem missionarischen Geist, man möchte ihnen die ganze Existenz eröffnen und auch den Weg zu Gott. Das ist also nicht Anpassung, dieses Aggiornamento, sondern Hinwendung zu allen, aber zum ganzen Menschen, auch mit seinem letzten Ziel. Walter Kirchschläger, der hat gerade ein Buch veröffentlicht, das wird am 22. November im Kardinal-König-Haus vorgestellt. Er macht nämlich, und ich darf mitarbeiten, mit der Dr. Fenzel arbeitet er aus dem Archiv des Kardinal-König gerade diese Unterlagen heraus, wo König im Konzil gearbeitet und etwas gemacht hat. Und der erste Band ist jetzt erschienen, dort heißt es Kirche im Aufbruch, der Weg zum Konzil. Und da schreibt er im Hinblick auf das Aggiornamento, das ist es heute, er ist Bibliker, Kirchschläger, im Lukas-Evangelium immer wieder vorkommt. Denn die frühe Kirche hat die Jesusbotschaft nicht unverändert übernommen, sondern hat sie nach dem Bedarf ihres je neuen Umfeldes weiterentwickelt. Aggiornamento ist nicht ein radikal methodischer Schritt, sondern Grundidee von Kirche und leitet sich von der entsprechenden Absicht Gottes her, der in seiner Zuwendung zum Menschen kontinuierlich, aber immer neu und ihm auf andere Weise zu ihm spricht und der diese Rede in Jesus Christus inkarniert hat. Das sind die Gründe, warum es zum Konzil kam. Ein dritter Kapitel: Die Zeit ist gekommen, der günstige Augenblick. Und was war jetzt der günstige Augenblick für Johannes den 23.? Bei allem Realitätssinn kommt die positive Sicht des Augenblicks zur Geltung. Er spricht zu seinen ehrwürdigen Brüdern von seiner Freude, dass dieses Konzil unter günstigen und ermutigenden Umständen beginnt. Das war interessant, weil diese Zeit, Anfang der 60er Jahre, war der Kalte Krieg und war viel auch in Unruhe, auch in der Politik. Mir ist einmal vorgekommen, in diesen Anfang der 60er Jahren haben zwei Menschen der Welt, der Gesellschaft und der Kirche neue Hoffnung gegeben. Das eine war der John F. Kennedy, ein junger Politiker, und das andere war Roncalli, ein alter Kardinal, der Papst geworden ist. Es kommt nicht auf das Alter an, sondern auf die Ausstrahlung. Und beide haben in ihrer Weise eine Welle von Hoffnung und Erwartung ausgelöst. Interessant, zu gleicher Zeit. Sie sind auch beide leider im selben Jahr 63 gestorben. Kennedy umgebracht und Giovanni, Papa Giovanni, an einem Krebs. Und scharf rechnet er jetzt in diesem Kapitel ab mit den Unheilspropheten, die meinen, alles entwickle sich nur zum Schlechten, als ob sie nichts aus der Geschichte gelernt hätten. Aber er selbst Historiker eigentlich früher. Wir müssen diesen Unheilspropheten widersprechen, sagt er, die immer nur Unheil voraussagen, als ob der Untergang der Welt unmittelbar bevorstünde. An wen hat er da wohl gedacht? Weiß es nicht. Man müsste die Tagebücher nochmal nachlesen, die er genau geschrieben hat. Was sah er so positiv eben in dieser Zeit, die doch so beängstigend auch war, gerade was die Politik anlangte? Oder eine Zeit in diesen 60er Jahren, wo die Moderne schon herangedrängt hat und dann zur Spitze kam im 68er Jahr. Ich glaube Folgendes: Der Papst hat einen eigenen Instinkt gehabt, zu spüren, dass sich in dieser Dekade der 60er Jahre etwas Grundlegendes ändert. Und offenbar hat er nicht Angst davor gehabt und hat die Kirche nicht abgeschottet, sondern hat sich gedacht, jetzt muss sich die Kirche erneuern, damit sie dieser Herausforderung sich stellen kann. Und zwar nicht zu ihrem eigenen Schutz, die Kirche hat nie Selbstzweck in diesem Sinn, sondern zur Hilfe der Menschen. Wir haben ja gehört, wie sie aufzählt, die Menschen, die Familien und die Gesellschaft. Andrea Riccardi kommentiert das so: Dies war nicht nur Ausdruck eines allgemeinen Optimismus, man könnte ja sagen, dieser alte Mann hat das alles schon rosig gesehen, nein, sondern die Bekundung einer Abkehr von einer Kultur der Angst und des Misstrauens, die bisher dazu geführt haben, dass man sich auch in der Leitung und im Leben der Kirche vorwiegend für defensive Maßnahmen entschieden hat. Verurteilungen, Abgrenzungen da und dort. So Riccardi. Diese Kultur fordere, dass die Kirche in ihrer Isolierung verharrte, um ihre Wahrheit gegen die Gefahr und der Ansteckung zu verteidigen, welche die Begegnung mit den anderen und mit der Welt mit sich bringen. In meinem Buch habe ich das römische Modell genannt, nach einem französischen Historiker, das bis Pius XII. Gegangen ist und tatsächlich in dieser Abschottung sich auch und Verurteilung gezeigt hat. Lernen aus der Geschichte. Damit wird auch die so gewichtige Geschichtlichkeit des Glaubens deutlich, die besonders die französischen Theologen dann so eingebracht haben in die Debatte. Und der Papst gibt seine Stimmung wieder. Er beklagt wohl die Abwesenheit der Bischöfe aus dem Osten, da konnten nicht alle kommen. Er beklagt das, aber ohne das gering zu schätzen, sagt er, trotzdem sind wir heute getröstet und voll Hoffnung, wenn wir die Kirche sehen, wie sie im jetzigen Augenblick von den vielen weltlichen Hindernissen der Vergangenheit befreit, hier von der Vatikanischen Basilika aus, wie bei dem neuen Pfingsten, durch euch ihre Stimme mit Würde und Größe erhebt. Das klingt wie eine Fanfare. Natürlich ist noch nicht alles gut, aber er ist voller Freude, was sich jetzt hier tut, im Dom, draußen und in der ganzen Welt, was man da erwartet. Ein Pfingstfest, das wollte er. Alberigo sieht das so: Dieser Teil der Ansprache gipfelt in einem Ausdruck der Überzeugung, dass die ganze Menschheit im Begriff sei, aufzubrechen auf dem Weg in eine neue Geschichtsepoche, deren Schoß auf unverhoffte und unerwartete Weisung heilsträchtig sei, also von völlig transzendenter Prägung bestimmt. Der Papst hat gemeint, man müsste das so sehen, dass die Herausforderungen neue Chancen geben, über das Wesentliche nachzudenken, über das Letzte nachzudenken und nicht in Angst sich zurückzuziehen. Ließ die vorandrängende Moderne das damals erwarten? Das hat man nicht gewusst. Viele haben sie übersehen. Aber der Papst hat die Kirche rüsten wollen zu einer mutigen Auseinandersetzung mit dieser geistigen Wende und auch mit einem Auseinanderbrechen einer bislang doch geschlossenen, christlichen, in vielen Gegenden in Europa sogar katholischen Gesellschaft. Ein viertes: Was haben wir zu tun? Zuerst sucht das Reich Gottes. Das scheint jetzt wieder ganz fromm zu werden. Es ist ein Welteinsatz aber gemeint, auf das Letzte hin. Wieder geht es ihm um Kontinuität, aber doch mit Fortschritt. Er sagt, die Hauptaufgabe des Konzils besteht darin, das unveräußerliche Überlieferungsgut der christlichen Lehre wirksamer zu bewahren und zu lehren. Und das ist der Fortschritt. Gleichzeitig muss sie auf die Gegenwart achten, auf die neuen Lebensverhältnisse und Lebensformen, wie sie durch die moderne Welt geschaffen wurden. Merken Sie, wie offen er ist zur Zeitanalyse. Diese haben neue Wege für das Apostolat der Katholiken eröffnet. Wie positiv das klingt. Erstaunlich, wie der Papst in den heutigen Lebensverhältnissen der Moderne sogar eine Chance für ein neues Apostolat sieht, aber sich nicht abschirmt. Aber er vergisst nicht, an das Letzte zu erinnern. Die Lehre betrifft den ganzen Menschen mit Leib und Seele und sie heißt ihn, nach dem Himmel zu streben. Sie müssen merken, wie ambivalent das klingt, aber bei ihm ist es eine große Einheit. Sie zeigt aber auch, wie unser irdisches Leben zu führen ist, damit wir unsere Pflichten als Bürger der Erde wie des Himmels erfüllen und so das von Gott gewiesene Ziel erreichen. Der Papst meditiert dann über das Schriftwort: Euch muss es zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit gehen. Das Wort zuerst, so schreibt er, macht uns aufmerksam, worauf wir unsere Überlegungen und Anstrengungen richten. Man soll aber nicht die zweite Hälfte des gleichen Herrngebotes außer Acht lassen, so der Papst. Dann wird euch alles dazugegeben. Und von hier ist, glaube ich, der Geist auch, wo im Gaudium et Spes heißt es, dass das Engagement in der Welt des Christen nicht nur ein Hobby ist, so steht es nicht da, aber sinngemäß, sondern aus dem Glauben kommt. Und wer sich für diese Welt nicht einsetzt, bringt sein eigenes Seelenheil in Gefahr, steht es bei Gaudium et Spes. Sie merken, die Welt und der Einsatz, es ist ja die Welt Gottes, aber das Reich Gottes zu suchen, dann wird euch das noch besser gelingen und man wird es dazu bekommen. In der Tat gab es immer wieder und gibt es auch noch weiterhin, so sagt der Papst, in der Kirche Menschen, die mit allen Kräften die vom Evangelium geforderten Vollkommenheiten zu realisieren suchen und dabei den Einsatz für die Gesellschaft nicht vernachlässigen. Da meint er die ganzen Heiligen, die sich nicht zurückgezogen haben, sondern mit ihrer ganzen Kraft sich eingesetzt haben. Von ihrem dauerhaften, geübten, beispielhaften Leben und von ihrem Einsatz für die Nächstenliebe wird das, was an Gutem und Edlen in der menschlichen Gesellschaft da ist, nachhaltig gefördert. Also der Aufruf, tut was in der Welt, das ist doch ein lebendiges Bild für Salz der Erde und Licht in so viel Dunkelheiten auch der Trauer. Und dann kommt das fünfte Kapitel, der springende Punkt, Punctum saliens im Lateinischen, aber dann später noch in der italienischen Grundfassung, Balzo in Anzi. Hier wird die Art und Weise neu dargestellt, wie Wahrheiten weiterzugeben sind. Und das ist jetzt ein ungeheurer Fortschritt, auch in der Art der Verkündigung. Der fünfte Abschnitt ist wohl am bekanntesten geworden, wegen der Erwartung, dass die Lehrverkündigung durch das Konzil einen Sprung vorwärts und bald zu Inanzi machen sollte. Das hat übrigens mich damals vor 12 Jahren, glaube ich, dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben, Sprung im Sprung gehemmt. Und jetzt das letzte Buch habe ich geschrieben, das Konzil hat einen Sprung vorwärts gemacht. Da will ich denen entgegentreten, die sagen, nichts Neues, es ist alles nur aus dem Alten zu erklären. Der Heilige Vater hat uns eine Brille eigentlich verordnet, wo es heißt, man soll das Konzil rückblickend sehen aus Kontinuität und Reform. Leider haben manche dieses Glas mit der Reform ein bisschen verklebt und sehen nur auf Kontinuität. Hier macht der Papst auch deutlich, welche neue Art eines Konzils ihm vorschwebt. In Bezug auf die Lehrtradition betont der Papst ihm von ihm in dem italienischen Wortlaut, der springende Punkt für dieses Konzil ist also nicht, den einen oder anderen grundlegenden Glaubensartikel zu diskutieren, wobei die Lehrmeinungen der Kirchenväter, der klassischen und zeitgenössischen Theologen ausführlich dargelegt würden. Es wird vorausgesetzt, sagt der Papst, dass das alles hier wohl bekannt und vertraut ist. Dafür braucht es kein Konzil, sagt der Papst. Aber von einer wiedergewonnenen, nüchternen und gelassenen Zustimmung zur umfassenden Lehrtradition der Kirche, wie sie in der Gesamttendenz und in den Akzentsetzungen, in den Akten des Trienter Konzils und auch des Ersten Vatikanums erkennbar ist. Und jetzt kommt's: Erwarten jene, die sich auf der ganzen Welt zum christlichen, katholischen und apostolischen Glauben bekennen, einen Sprung nach vorwärts, der einem vertieften Glaubensverständnis und der Gewissensbildung zugute kommt. Also Sie merken, dieser Sprung, das ist nicht nur seine Idee, sondern er will, dass die Kirche den Sprung macht, weil er weiß, dass so viel das erwarten und daraufhin aus sind, aber auch im Hinblick auf das vertiefte Glaubensverständnis. Das Stichwort von Balzo Inanzi aus der italienischen Fassung, den der Papst konzipierte, und diesen Sprung, den er der Kirche zutraute, dass ihn die Gläubigen der ganzen Welt erwarten, machte überall die Runde. Und kaum jemand weiß, dass es in der lateinischen Version überhaupt nicht vorgekommen ist. Die Journalisten hatten ja die italienische Version. Das Bild vom Sprung kommt allerdings in der lateinischen Übersetzung nicht vor. Dort war lediglich, wie ich einmal gesagt habe, vom neuen Bemühen, von Novo Studio die Rede. Das ist eigentlich sehr blass. Auch das im Lateinischen sonst so geläufige Diktum vom Punctum Saliens scheint in der lateinischen Übersetzung nicht auf, aber in der italienischen. Insgesamt zeigt ein Vergleich der Zusätze und der Weglassungen im lateinischen Text eine deutliche Tendenz zur Glättung und Abschwächung, während die italienische Fassung kantiger und plastischer wirkte. Und darum hat der Papst auch später immer aus der zitiert, wenn er seine Rede zitiert hat, und nicht aus der lateinischen Version. In demselben Absatz geht es aber auch um eine neue Art der Verkündigung. Hier, wie ich meine, sogar um eine neue Art eines Konzils, wie ich einmal gesagt habe. Um zur größeren Übereinstimmung mit dem authentischen Glaubensgut zu führen, braucht es wissenschaftliche Methoden und sprachliche Ausdrucksformen des modernen Denkens, sagt der Papst. Denn eines ist die Substanz der tradierten Lehre, das Depositum Fidei, etwas anderes ist die Formulierung, in der sie dargelegt wird. Darauf ist großes Gewicht zu legen, indem alles im Rahmen und mit den Mitteln eines Lehramtes, jetzt geben Sie Acht, eines Lehramtes von vorrangig pastoralem Charakter geprüft wird. Kaufmann betont, der Ludwig Kaufmann, der die Untersuchung gemacht hat, dass der Duktus des ganzen Abschnittes nach dem italienischen Text meisterhaft bis zum Schluss pastoral hinführt. Damit sei diese Dichotomie, also die Zweiteilung von Doktrin und Pastoral, von Doktrin und Disziplin überwunden und eine neue Art von Konzil gefunden. Aber gerade diese Betonung pastoral hat auch zu weiterführenden Diskussionen Anlass gegeben. Zum einen wurde eingewandt, dass pastoral doch recht undeutlich und ein abgegriffenes Wort sei. Das gilt aber nicht für Johannes. In seiner Weihnachtsansprache an die Kardinäle von 62, also im selben Jahr, zwei Monate später, spricht er von einem erneuerten pastoralen Elan, der ihm beständig am Herzen liegt. Also das wollte er. Im Kontext ist von einer neuen und kraftvollen Ausstrahlung des Evangeliums in der ganzen Welt und parallel dazu von allseitiger, noch intensiverer Erneuerung des Lebens in der Kirche die Rede. In derselben Ansprache hat der Papst übrigens den Wortlaut von Abschnitt 15, den ich jetzt zitiert habe, wiederholt, natürlich, wie Sie es erwarten, in italienischer Fassung. Das Wort pastoral hat aber auch Kritik unter manchen Dogmatikern hervorgerufen. Ich erinnere mich noch, in den Gängen waren eine ganze Reihe von den Beratern und auch die in den Kommissionen waren. Da war ein alter deutscher Dogmatiker, ich möchte den Namen nicht nennen, der hat abfällig gesagt, das ist kein Konzil, das ist eine bessere Pastoralkonferenz. Also er hat das heruntergespielt, das Pastoral natürlich sozusagen mit Konzil. Nicht denkend, man muss es ja gewiss haben, dass eigentlich dadurch, dass dieses Konzil keine Dogmen gesetzt hat, sich also nicht abgegrenzt hat, wie es bei dem Dogma notwendig ist, sondern expliziert hat und daher in vielen Fragen viel mehr dargelegt hat, als es bei dem Dogma, etwa bei Tridentinum in Abwehr eben der protestantischen Theologie notwendig war, um zu sagen, das ist alles nicht mehr katholisch. Zu diesem denkwürdigen Abschnitt 15 mit der so bekannten Redewendung von Balzo Inanzi würde es jetzt drängen, einmal noch zu sagen, was es alles Neues gegeben hat. Ich kann mich aber eigentlich auf das berufen, was hier der Prälat Weismeier schon gesagt hat. In meinem Buch versuche ich, im zweiten Kapitel eigentlich darzulegen, was es alles Neues gibt Und da zitiere ich schon eine ganze Reihe von früheren kirchlichen Darlegungen, auch päpstlichen Erlässen, Enzykliken, die sich sehr wohl sehr stark unterscheiden von dem, was später gesagt wird. Etwa die Frage der Ökumene, wenn man da Pius XI. Noch liest, der sich sehr von der ökumenischen Bewegung in der Welt zurückgezogen hat und gesagt hat, in der katholischen Kirche ist die ganze Wahrheit und nur hier. Aber ganz besonders natürlich in dem, was Gregor der 16. über die Religionsfreiheit gesagt hat, die ja natürlich aus dem Druck der damaligen Zeit und der Aufklärung mit dem Indifferentismus, mit all dem, die Religionsfreiheit als ein Deliramentum, als einen Fieberwahn verurteilt hat. In diesen Fragen und vor allem auch in der Judenfrage, dass auf einmal Gott sei Dank diese 2000-jährige Zwist, ja Hass oft vieler gegen die Juden, nicht nur entschuldigt wird, sondern auf einmal die theologische Wurzel dargestellt wird. Und Johannes Paul II. Sagt in der Synagoge von Rom, dass das Judentum, die jüdischen Glauben, ist nicht etwas Äußerliches für uns, sondern was Innerliches, weil wir dort die Wurzel des Christentums haben, sodass wir euch, hat er gesagt, eigentlich nennen können die älteren Brüder. Dieses Kapitel habe ich in meinem Buch überschrieben, von Gottesmördern, diese pauschale Beurteilung aller Juden, zu den Vertrauten, zu den älteren Brüdern. Also bei dieser Entwicklung kann man wohl nicht mehr ganz von Kontinuität noch mehr sprechen, sondern eigentlich ist es doch auch sowas wie eine Diskontinuität, wobei es notwendig ist, glaube ich, immer die Zeit zu verstehen. Es wäre billig zu polemisieren, was die damals gesagt haben. Man muss den ganzen Kontext sehen. Aber froh sein, dass die Kirche und die Väter dort den Mut gehabt haben, also über solche Aussagen hinauszugehen und nach der besseren Erkenntnis und wie wir glauben, doch unter dem Beistand des Heiligen Geistes auch hier eine Lehre anders zu verkünden, die deutlicher macht, was eigentlich Gott selber wollte. Weil der Hass gegen die Juden kann sicher nicht Gott gewollt sein, gegen sein so auserwähltes Volk, dem er auch heute den Bund nicht gebrochen hat. Das war ein solcher Fortschritt möglich. Wieso war ein solcher Fortschritt möglich? Doch erstens, weil der Papst dahinter gestanden ist und zweitens, weil sich etwas ganz Spannendes ergeben hat, dass hier beim Konzil auf einmal die Theologen und die Bischöfe, also das Lehramt und die Forschung, in einer so positiven Art miteinander gearbeitet haben. Das war für uns, die wir dort waren, wir haben noch erlebt, wie in der Vorbereitungszeit des Konzils, also von 59 bis 62, sind dann noch eine ganze Reihe von Theologen, vor allem die französischen Theologen, sind dann noch einmal sanktioniert worden und haben Rede- und Schreibverbot gehabt. Und wie der Kardinal König den Karl Rahner gebeten hat, er soll ihm also sein theologischer Berater sein, 62, hat Karl Rahner gesagt, Herr Kardinal, das ist sehr unangenehm, bei mir liegt nämlich ein Verfahren in der Glaubenskongregation gegen mich. 62 war das. König hat gesagt, das macht nichts. Und ich glaube, es heißt dann, König hat sogar, das werden wir dann in dem Buch vom Kirchschläger auch lesen, König hat sogar mit dem Papst geredet, ja, zum 23. Oder ich kann mich erinnern, wir haben in der Annehmer, haben wir den Pater Zerwig gehabt, der hat uns immer Einkehrtage gehalten, über den Epheserbrief, den er gerade geschrieben hat. Der hat auch Schreibverbot gehabt. Der konnte dann, ein Jesuit war das, der durfte nur altorientalische Sprachen lehren, das wäre ungefährlich. Also das war alles noch vorher und vor allem die französischen Theologen waren zum Großteil auch schon also sanktioniert. Und auf einmal sind die alle da gewesen und haben mit ihren Bischöfen beraten. Und was wirklich eigenartig war, das kann man ja, ist historisch glaube ich auch einmalig, dass diese Bischöfe, die ja die alte Theologie seinerzeit gelernt gehabt haben, nicht, sind ja so aufgewachsen mit der traditionellen Theologie, sich auf einmal von diesen jüngeren Theologen belehren haben lassen und neue Theologie studiert haben. Warum? Weil der Papst dahinter war. Und ich glaube auch, weil die Bischöfe nicht wollten, dass ihnen diese so traditionell vorgelegten Schemata ganz einfach nur hingelegt werden. Und jetzt sagt alle Ja und Amen dazu. Einer dieser jungen Theologen, ich habe mit ihm unter einem Dach gewohnt, war Josef Ratzinger zum Beispiel. Der hat den alten Kardinal Frings beraten, der schon fast blind war, aber der noch zu einer Kämpfernatur geworden ist damals. Aber das war doch wie ein Wunder. Darum habe ich ein viertes Kapitel in diesem Buch geschrieben. Das ist ein Vortrag, den ich auf der Theologischen Fakultät gehalten habe und seinerzeit auch bei meinem goldenen Doktordiplom. Die beiden Lehrämter und die beiden Wächterämter. Weil ich glaube, dass man die beide zusammen sehen soll in einem Zueinander, wenn auch im Disput, aber nie in einem nur übereinander, dass hier das Lehramt der Bischöfe nur zu entscheiden hat, wie weit Theologen übrigens gehen können. In Dei Verbum steht übrigens drin, dass die Exegeten die Aufgabe haben, durch ihre Forschung vorzubereiten, was dann später sozusagen im Lehramt auch gesagt wird. Nun aber zurück zu diesen pastoralen Ausrichtungen des Konzils, wohl der erneuerten Kirche dann überhaupt. Und da ist ein sechstes Kapitel, wie die Irrtümer zu bekämpfen sind. Und da kommt eine wunderbare Version dieses Papstes vom Heilmittel der Barmherzigkeit. Der Papst setzt sich auf eine neue Art mit Irrtümern auseinander. Er sagt, die Kirche war immer im Widerspruch zu solchen Irrtümern. Manchmal hat sie diese auch mit größter Strenge verurteilt, sagt der Papst. Na, bis vor kurzem war ja das damals. Heutzutage zieht es die Braut Christi vor, der Papst, eher das Heilmittel der Barmherzigkeit zu gebrauchen als das der Strenge. Sie ist davon überzeugt, dass es dem jetzt Geforderten besser entspricht, wenn sie die Triftigkeit ihrer Lehre nachweist, als wenn sie eine Verurteilung ausspricht. Ist das nicht sehr gescheit? Zu beweisen, warum das richtig ist, zu disputieren und nicht sofort zu verurteilen und den Disput abzubrechen. Der Papst zählt dann die Verirrungen unserer Zeit damals auf. Verachtung Gottes und seiner Gebote, das übertriebene Vertrauen in den Fortschritt der Technik, ein Wohlergehen, das sich ausschließlich nach dem Lebensstandard bemisst. Aber im selben Augenblick redet er von dem Positiven dieser Zeit. Nämlich zunehmend sind die Menschen vom Wert der Würde der menschlichen Person überzeugt und dass sie mehr Beachtung und Engagement verdient, was aber am meisten zählt. Die Erfahrung hat die Menschen gelehrt, dass die Gewalt, die sie einander zufügen, das Rüstungspotenzial und politische Hegemonie ungeeignet sind für eine erfolgreiche Lösung der schwerwiegenden Probleme. Das war der Kalte Krieg mit der ungeheuren Aufrüstung auch da und dort. Und er folgert für die Kirche. Sie erhebt mit diesem ökumenischen Konzil die Fackel des Glaubens, so will sie sich als eine für alle liebevolle, gütige, geduldige Mutter erweisen, voll Barmherzigkeit und Wohlwollen, gerade jenen Kindern gegenüber, die sich von ihr entfernt haben. Eine schöne Betrachtung wäre das. Capovilla erinnert sich daran, der Sekretär, dass der Papst gerade an diesem Teil besonders lang gearbeitet hat und es ihm wichtig war, dass diese Grundlage der Barmherzigkeit deutlich wird. Der siebte, das Beschwören der Einheit. Am Schluss ein vehementer Aufruf zur Einheit. Es ist Pflicht der katholischen Kirche, sich mit allem Nachdruck dafür einzusetzen. Der Papst hat seit seiner Ankündigung des Konzils ja vor allem auf die Einheit der Christen hingewirkt. Das war sein Hauptanliegen und die Biografen sagen, dass er mit diesen Worten auch gestorben sei, dass sie doch alle eins seien. Aber interessant ist, dass er jetzt zu einer dreifachen Einheit aufruft. Einer dreifachen. Die erste Richtung ist Einheit der Katholiken untereinander. Offenbar hat er schon gemerkt, dass in der Vorbereitungszeit schon also sich Parteiungen ergeben haben. Die Einheit der Katholiken untereinander, die als Vorbild ungebrochen bewahrt werden muss. Er versteht damit nicht sozusagen eine Uniformität. Aber den Umgang miteinander war das damals notwendig und wäre auch heute so notwendig. Bei Polarisierungen da und dort, dass es verschiedene Meinungen in der Kirche gibt, ist gut. Aber wie man miteinander umgeht und ganz böse wird, wenn ein Teil den anderen verketzert und allzu schnell den rechten Glauben, den ja nur wir haben, abspricht. Einheit unter den Katholiken als Vorbild. Ein zweites, die Einheit mit dem vom apostolischen Stuhl getrennten Christen, deren Gebet und leidenschaftliche Hoffnung darauf abzieht, wie wir wieder zusammengeführt werden. Da betont auch, dass diese ökumenische Bewegung ja von anderswo auch gekommen ist. Übrigens die erste ökumenische Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und schon vorher war ohne Katholiken, weltweit von den anderen Kirchen. Und es war eigentlich schade, dass die katholische Kirche so spät erst eingestiegen ist. Aber was ist nicht alles in der Ökumene wirklich auch vorangegangen? Und wir sind stolz, dass in Österreich die Ökumene solche Früchte getragen hat. Und drittens dann, die Einheit der noch nicht christlichen Religionen mit der katholischen Kirche. Übrigens im lateinischen Text steht die noch nicht christlichen Religionen. Der Papst hat im italienischen Text nur gesagt, die nicht christlichen. Also er wollte sie sozusagen nicht vereinnahmen. Aber man müsste dann in vielen Kleinigkeiten auch dann, Sie können das, wer es hat, dieses Buch von Kaufmann und Klein nachlesen. Dies ist die Absicht des Zweiten Vatikanischen Konzils, sagt er am Schluss. Es vereint die besten Kräfte der katholischen Kirche im Bemühen, dass die Heilsbotschaft von den Menschen bereitwilliger angenommen wird. Dadurch bereitet und festigt es den Weg zur Einheit der ganzen Menschheit, die ein unerlässliches Fundament ist, das die irdische Stadt, das himmlische Jerusalem, dem himmlischen Jerusalem ähnlicher wird, die irdische Stadt, dem himmlischen, deren König die Wahrheit, deren Gesetz die Liebe und deren Umgrenzung die Ewigkeit ist. Das ist das anbrechende Reich Gottes, ein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, das vollendet wird einmal ganz am Ende der Zeiten. Und die Kirche hat die Aufgabe, dieses anbrechende Reich immer wieder voranzutreiben, wenn sie auch nie ganz dieses Reich Gottes auf Erden sein wird, aber dem doch immer näher kommt, was Jesus selber begonnen hat. Ich bin am Ende. Ich wünsche uns allen etwas vom Geist der Ereignisse vor 50 Jahren. Einmal etwas von dem unzerstörbaren Optimismus des Papstes, der nicht naiv war, sondern gläubig, der gerade den Zeichen der Zeit eine neue Chance gegeben hat für das Wirken der Kirche, aber auch die Notwendigkeit der Kirche gesehen hat für die Lösung dieser Probleme. Ich wünsche mir auch heute eine so fruchtbare Zusammenarbeit von Bischöfen und Theologen, der wir allein dieser Zusammenarbeit eben diesen großen Fortschritt verdanken und der sicher Geist gewirkt war. Und ich wünsche mir für die Verantwortlichen in der Kirche und auch für uns alle noch mehr Mut zu wirklich Neuem im Vertrauen auf Gottes Führung. Ein neues Pfingsten wollte der Papst für die Kirche. Und am 11. Oktober 62 hat er, wie er geschrieben hat, etwas davon gespürt. In St. Peter und davor und in der Erwartung der Welt. Möge auch uns beim Gedächtnis daran ein neuer pfingstlicher Geist erfüllen. Nicht, weil es die Kirche braucht, um ihres Ansehens willen, sondern weil es so viele von der Kirche erwarten, wie damals zu Beginn des Konzils. Und wir dürfen diese und die Welt und auf die Unglaubenden, die darauf setzen, dass die Kirche doch eine Quelle der Werte ist, nicht enttäuschen. Der selige Johannes, der 23., dessen Gedächtnis wir heute auch liturgisch gefeiert haben, sei uns dabei ein Vorbild und ein tatkräftiger und wirksamer Fürsprecher. Danke vielmals.